Es geht um Mose. Der war ein jüdisches Findelkind, geboren vor 4000 Jahren, von der Tochter des Königs, nannte man damals Pharao in Ägypten, wurde der adoptiert, kriegte eine Erziehung von der, kriegt am Hof Einblick in das Lenken eines großen Staates, hat sagenhafte Perspektiven für die Zukunft, eine große Karriere ist irgendwo mit drin, obwohl er eigentlich ein Hebräer ist, also ein Glied des Volkes, das von den Ägyptern versklavt wird. Aber während das Volk Israel in den ägyptischen Zwangslagern schuftet, da macht sich Mose als ägyptischer Prinz einen Fetten. Der verspeist täglich das feinste Essen, lungert in weichen Divans rum, badet früh in Milch, abends in Sekt. Zwischen ihm und dem Volk, diesen armen Schweinen, die da in der Ziegelei schuften, damit die Pyramiden gebaut werden können und die sich nicht anständiges zum Fressen leisten können, also zwischen ihm und diesem Volk liegen Welten. Er lebt auf der Seite der Herrschenden und da wäre ja blöd, wenn er sich mit diesen Unterdrückten habe nichts zu solidarisieren würde, hätte er ja gar nichts davon. Mose sagt sich, lieber reich und frei als arm und gesund. Ich bleibe am Hof des Königs. Aber dort, am Tyrannenhofe, da sind seine Tage auch schon gezählt. Denn es kommt eines Tages für ihn die Entscheidungsfrage, was willst du eigentlich mit deinem Leben? Geht es dir um deine Karriere oder geht es dir um Gott? Willst du Geld oder willst du mit der Gemeinde Gottes leben? Auf diesen Punkt hat es ja Jesus auch immer gebracht, als er gesagt hat, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon zugleich dienen. Da musst du dich entscheiden, entweder oder. Weißt du, du kannst ja ohne Jesus eine ganze Menge erreichen im Leben und kannst es ziemlich weit bringen. Aber ohne Jesus bringst du es jedenfalls nicht bis zum ewigen Leben. Und das ewige Leben, das ist die Belohnung, die Jesus dir gibt, wenn du an ihn glaubst. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, der hat das ewige Leben. Also du hast das jetzt schon. Also nicht erst nach deinem Tod. Freilich bedeutet ewiges Leben, dass du mit Christus ewig leben kannst, über den Tod hinaus. Aber es bedeutet eben auch, dass du jetzt in deinem Leben eine neue Qualität erhältst. Du hast zum Beispiel Frieden mit Gott und Frieden mit dir selbst. Du hast ein gutes Gewissen. Und das ist jetzt die große Frage, ob du ein Mensch sein willst, der wegen einer Karriere oder irgendwelchen paar Vorteilen seinen Seelenfrieden hergeben will. Wegen ein paar hundert Euro mehr im Monat auf die Ewigkeit verzichten will. Denn die Ewigkeit, das vergiss man nicht, die Ewigkeit liegt ja noch vor dir. Und entweder verbringst du die Ewigkeit im Himmel, das ist mit Gott, oder du verbringst sie eben ohne Gott und das ist dann die Hölle. Und davor wollte Jesus uns bewahren. Er möchte nicht, dass irgendein Mensch auf der falschen Seite steht und einer von euch verloren geht. Und deshalb bitte ich dich, gib dein Leben Jesus. Orientiere dich nicht an irgendwelchen vergänglichen Dingen, sondern orientiere dich an ihm. Sieh auf die Belohnung, die er für dich bereithält, wenn du dich an ihn anschließt. So hat es der Mose gemacht. Und die Bibel, die schreibt mal im Hebräerbrief über den Mose, im Kapitel 11. Und da heißt es, durch den Glauben wollte Mose, als er erwachsen wurde, nicht mehr ein Sohn der Tochter des Pharao sein. Sondern er wollte viel lieber mit dem Volke Gottes Ungemach leiden, als den vergänglichen Genuss der Sünde haben. Und achtete die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Denn er sah hin auf die Belohnung. Es lohnt sich, mit Gott zu leben. Der Mose entschied sich also, als er erwachsen geworden war, für das Volk Gottes. Den guten Mose, dem hatten sie eingetrichtert in der Erziehung, die Juden, ja, das wären eine Art Untermenschen. Die sind dumm, die glauben an Gott, haben eine krumme Nase, riechen nach Knoblauch. Mit sowas verkehrt man nicht. Und weil er seine Nase noch nie aus dem Königspalast rausstecken konnte, weil er diese einseitigen Informationen bekommen hatte, da hat er das alles treu und brav geglaubt. Bis zu dem Tag, als er alt genug war, dass er selbstständig mal spazieren gehen durfte. Der macht einen Ausflug, verlässt den goldenen Käfig, in dem er bisher gelebt hat, geht raus auf die Straße, um zu sehen, was Fakt ist. Und da kommt er an so einer ägyptischen Großbaustelle vorbei, wo seine Volksgenossen schuften müssen. Und er sieht das Elend seines Volkes. Zweites Buch Mose, Kapitel 2. Zu der Zeit, als Mose erwachsen geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Frondienst, ihre Sklaverei. Und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Mose geht aus und sieht, das ist beides wichtig, dass sein Volk von den Ägyptern unterdrückt wurde, das hat er sowieso schon immer gewusst. Aber das war ein rein theoretisches Wissen. Wie das praktisch aussieht, wenn ein Ägypter einen Juden zusammenschlägt, das hat er noch nie gesehen. Und jetzt sieht er es. Er sah, steht hier in der Bibel, er sah, wie ein Ägypter seinen hebräischen Bruder schlug. Und in diesem Augenblick wird Mose zum Freiheitskämpfer. Mit dem Sehen beginnen alle Freiheitskämpfe dieser Welt. Martin Luther King, der gelehrte Theologe aus dem Norden Amerikas, der sah die Not seiner Brüder im Süden. Und David Wilkerson, Kleinstadtpfarrer, der sah das Elend der New Yorker jungen Menschen, die alle sahen das Elend und handelten. Wir sehen auch vieles. Wir sehen im Fernseher jeden Tag das ganze Elend der Welt vor uns. Ungerechtigkeit, Leiden, Bestechung, Kriege, was weiß ich. Wir sehen es, aber wir nehmen es nicht wahr. Wir glotzen. Der Mose, der sieht, was gespielt wird, ihm gehen die Augen auf, dem läuft die Galle über, er ergreift spontan Partei für sein Volk, aber wie er das macht, ist völlig verkehrt. Als er nämlich sieht, wie ein Ägypter ein Hebräer schlägt, da heißt es hier in der Bibel, da guckte er sich nach allen Seiten um, und als er bemerkte, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Mose, ein Meuchelmörder. Am nächsten Tag treibt er sich wieder auf so einer Großbaustelle rum. Er beobachtet diesmal, wie zwei hebräische Männer sich streiten. Und die fangen an, sich zu kloppen, und da mischt er sich ein. Und er fragt den, der im Unrecht ist, warum erschlägst denn du deinen Nächsten? Und da sagt der Mann zu ihm, wir hatten dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt. Willst du mich etwa auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Und da packt Mose die Angst. Er erkennt, dass er erkannt worden ist. Es gibt Augenzeugen für seinen Mord von gestern. Auch der Pharao kriegt von der Sache mit, trachtet ihm nach dem Leben. Es bleibt ihm nichts anderes als die Flucht ab in die Wüste. Der Totschlag an dem Ägypter hat sein Leben schlagartig verändert. Der verwöhnte Prinz, dem abends seine Diener perlenbesticktes Pantöffelchen angezogen haben, der wird zum Flüchtling. Die Karriere ist im Eimer. Am Schluss sitzt er ein Häufchen Unglück in der Wüste an einem Brunnen und säuft Wasser aus dem gleichen Eimer wie die Tiere. Weißt du, ich habe viele junge Menschen kennengelernt, die machen mal einen verheißungsvollen Anfang. Und von manchen habe ich gedacht, das wird mal so richtig, das wird mal eine Mitarbeiter. Oder die wird mal eine richtige Mutter in Christus. Und plötzlich, zack, sacken die ab, ich weiß nicht warum, und es ist alles vorbei. Und gerade bei solchen Menschen, die besonders gut gestartet sind, da tut es einem ja besonders weh, wenn man sieht, wie die auf einmal wieder vergammeln. Mose vergammelt in der Wüste. Und die Frage ist, wie konnte Gott das zulassen? Weißt du, Gott ist ein großer und ein heiliger Gott. Und er will ernst genommen werden und er meint es auch ernst. Und wenn seine Auserwählten eigensinnig werden und eigenmächtig handeln, dann lässt Gott die ihren eigenen Weg gehen. Bloß es geht dann eben meistens bergab. Gott hatte den Mose erwählt, dass er zum Befreier des Volkes Israel wird. Aber er hatte ihn nicht als Guerillakrieger eingesetzt und als Totschläger. Selbstverständlich hatte das der Mose gut gemeint. Ich meine, sein Motiv, das war ja von der edelsten Sorte. Der hat sich auf die Seite der Unterdrückten gestellt, für die Ungerechtigkeit gegen die Ungerechtigkeit protestiert, für die Freiheit eingetreten, einem Menschen in Not geholfen. Er hatte in allerbester Absicht gehandelt. Bloß nützt doch die beste Absicht nichts, wenn er von Gott keinen Auftrag dazu hat. Als Mose sich in den Streit von den beiden Hebräern einmischt, da fragt ihn der eine, wer hat dich eigentlich zum Aufseher über uns bestellt? Diese Frage, die enthüllt das ganze Problem. Hier geht es um den Angelpunkt der ganzen Geschichte. Es geht um die Frage der Legitimation. Wer hat denn dich beauftragt? Wer hat denn dich berufen? Wer steht eigentlich hinter dir? Und wenn der Mose ehrlich wäre, dann müsste er sagen, hinter mir steht gar niemand. Ich habe keinen Auftrag. Das war meine Idee, den Freiheitskampf mit Mord einzuleiten. Ich bin ein eigenmächtiger Mensch. Aber das will er natürlich nicht sagen. Und den Satz, ich bin ein Totschläger Gottes, von Gottes Gnaden, den kann er nicht sagen. Denn dieser Satz ist Unsinn, der ist ein Widerspruch in sich selbst. Totschläger von Gottes Gnaden gibt es gar nicht. Wer Menschen totschlägt, hinter dem steht niemals Gott. Das gilt ja auch für jeden Moslem, der sich selber und andere in die Luft sprengt. Mose kann die Frage, wer ihn überhaupt beauftragt hat, nicht beantworten. Er schweigt. Und das ist doch peinlich. Das ist doch peinlich, wenn ein erwachsener Mann dasteht und wie so ein dummer Schuljunge. Und wenn sich das, was als Heldentat gedacht hat, als eine Dummheit herausstellt. Das ist doch peinlich, wenn ein erwachsener Mensch keine plausiblen Gründe für sein Handeln angeben kann. Es ist peinlich, wenn ein Kind Gottes sich nicht auf ein Wort Gottes berufen kann. Der Mose hatte keinen Auftrag von Gott, eine Theologie der Revolution auszuprobieren. Der hatte keinen Auftrag zur Gewaltanwendung. Der hatte keinen Auftrag, den Terroristen zu spielen. Er hatte keinen Auftrag, einen Menschen umzubringen, sondern er hat eigenmächtig gehandelt. Und das war sein Fehler. Und mit so einem fehlerhaften Werkzeug kann Gott nicht mehr arbeiten. Und deshalb legt Gott dieses unbrauchbar gewordene Werkzeug beiseite. Mose ist für Gottes Pläne unbrauchbar geworden. Und Gott legt ihn beiseite und jetzt muss der Mann warten, bis er vielleicht von Gott mal wieder grünes Licht kriegt. Also der Mose, der war eben ein Typ, der konnte nicht warten. Der hat gedacht, er müsste die Sache selber in die Hand nehmen, sozusagen Gott mal ein bisschen unterstützen. Aber das hat Gott ja nicht nötig. Und was den Zeitpunkt betrifft, wann etwas zu geschehen hat, das lässt Gott sich ja auch von keinem Menschen vorschreiben. Mose war der Ansicht, die Zeit zum Handeln ist reif. Muss sofort etwas geschehen. Lange genug hat das Volk gelitten. Keine Sekunde darf mehr gezögert werden mit der Befreiungstat. Es ist höchste Zeit, loszuschlagen. Und da hat er eben losgeschlagen. So dachte Mose. Aber er hat nicht Gott gefragt. Ich habe also ein Ehepaar beobachtet beim Einchecken ins Hotel und da sagte die Frau zu dem Mann, hast du auch den und den Koffer mit schon hochgetragen? Und er sagte, ja, nee, habe ich nicht, ich kann doch nicht an alles denken. Da sagte die Frau, du sollst nicht denken, du sollst auf mich hören. Der Mose hatte gedacht, aber hat nicht auf Gott gehört. Und Gott denkt zum Beispiel in der Frage der Zeit ganz anders als wir. Zum Beispiel denken wir heute, wenn ein alter Mensch mit Schmerzen sich quält, warum warten, bis Gott den sterben lässt, der hat lange genug ausgehalten, gebt ihm eine barmherzige Spritze, bis er noch stirbt, dass er sterben kann. Das ist ja ein edles Motiv, man will den Leidenden von seinen Leiden bewahren und befreien und so, aber das Töten dieses Menschen, das geschieht ja ohne Gottes Auftrag, ohne Rücksicht auf seinen Zeitplan. Denn wie gesagt, Gott denkt in der Frage der Zeit ganz anders als wir. Wo wir denken, jetzt muss was geschehen, aber jetzt müsste Gott nun wirklich endlich mal eingreifen, hier müsste Gott mal reinschlagen, da hat Gott noch viel Zeit. Und manchmal ist es genau umgekehrt, wo wir denken, wir haben noch massenhaft Zeit, da ist Gottes Uhr vielleicht schon längst abgelaufen. Wo Gott von uns zum Beispiel eine sofortige Bekehrung fordert, da tun wir so, als ob wir noch unendlich viel Zeit hätten. Na, wie viel Zeit hast denn du noch? Vielleicht spricht heute Gott dich an. Und du merkst, dass er dich haben will. Und dir ist klar, dass Gott zu dir sagt, heute ist der Tag des Heils, deine Bekehrung ist heute dran. Und du sitzt da unten und behauptest zu wissen, dass du noch viel Zeit hättest. Woher weißt du das? Wer weiß, wie viele Menschen heute hier Predigten hören, die eine Entscheidung bis jetzt aufgeschoben haben und die noch nicht bekehrt sind. Das ist ja möglich, dass Gott dir noch eine andere Chance gibt. Dass das nicht deine letzte Chance ist heute. Aber bedenke, es gibt auch einen zu spät. Ob du morgen oder irgendwann noch mal Gelegenheit hast, dich zu bekehren, das weiß ich nicht. Darüber kann ich keine sicheren Aussagen machen. Aber eins weiß ich mit absoluter Sicherheit. Jetzt ist es für dich jedenfalls nicht zu spät. Und da sage ich, komm und dann bleibe bei ihm. Ich habe schon viele junge Menschen kennengelernt, die haben sich so als junge Christen, als gewaltige Revolutionäre gebärdet. Vollbart im Gesicht. In voller Zuversicht haben die Welt veränderte Programme entworfen, solange sie jung waren. Als ich sie später wieder traf, war der Bart ab. Gesichter meist glatt und feist, wie so ein Kinderpopo. Audi im Stall. Baby im Ställchen, Schrankwand. Also man traut seinen Augen kaum. Der Revoluzer von ehemals sitzt im Fernseher. Vor dem Fernseher hängt im Sessel, frisst Salzstangen und hält den Komödienstadel für das größte kulturelle Ereignis des Jahres. Auch unser Freund Mose ist bürgerlich geworden. Der Revolutionär, der politische Gegner zusammenhaute, der widmet sich der friedlichen Schafzucht. Gott hatte ihm rote Karte gezeigt und dann ging es ab in die Wüste. Und inzwischen sind 40 Jahre vergangen. Und aus dem zornigen jungen Mann, der leidenschaftlich für die Freiheit kämpfen wollte, da ist ein sesshafter Bürger geworden, der seine Ruhe haben wollte. Mose hat geheiratet. Mir hat mal einer, der sich in der Wüste verlobt hat, eine Verlobungsanzeige geschickt. Und da stand drauf, auf dieser Verlobungsanzeige, wenn mancher an der Küste wüsste, wie gut sich's in der Wüste küsste. Und als ich mal im Stau stand mit meinem Kumpel, mit dem Wolfgang, habe ich dem das erzählt und das gefiel dem natürlich auch. Und wir hatten ja da viel Zeit im Stau, haben wir so ein bisschen da dran rumgedreht und die Worte hin und her und noch was dazu gemacht und so. Da ist folgendes Gedicht entstanden. Also wenn mancher an der Küste wüsste, wie gut sie es in der Wüste küsste, dann küsste er nicht an der Küste, als ob er nichts von Wüsten wüsste. Dann wären bei Wüstenküsserei die Küstenküsser auch dabei. Küstenküsser, Mose ist zum Wüstenküsser geworden. Er hat einen Sohn bekommen, er hat ihn aufgezogen, er hat seine Filzpantoffeln angezogen. Und jetzt bereitet er sich auf einen geruhsamen Lebensabend vor. Mit der großen politischen Karriere war es also Essig. Und da hat er sich ins Privatleben zurückgezogen. Außer der Runde Skat mit seinem Sohn und Schwiegervater war nichts mehr drin. Mose steht auf dem Abstellgleis. Und Gott selber hat ihn dorthin gestellt. Sozusagen zum Dampf ablassen, damit der Hitzkopf, der anderen Leuten den Kopf abhaut, dass er sich abkühlt, dass er mal ruhig wird. 40 Jahre Abstellgleis, das muss man sich mal vorstellen. Was das bedeutet, was das gerade für einen Mann wie Mose bedeutet. Einer der bedeutendsten und begabtesten Männer der Weltgeschichte, für den in Ägypten so viel zu tun wäre, für die Befreiung seines Volkes. Der versauert bei Hammelkotelett und Ziegenkäse. Vergeudet seine besten Mannesjahre als Schafhirte. Die weite Wüste, die hat einen engen Horizont. Wer dort 40 Jahre lang Schafe gehütet hat, der erwartet nicht mehr viel vom Leben. Außer eben Hammelkotelett und Ziegenkäse. Und gerade da, als er nichts mehr erwartet, da holt Gott ihn aus der Versenkung. Eines Tages zerrt Gott ihn wieder in das Licht der Weltgeschichte. Der Tag geht los, wie jeder andere auch. Aufstehen, Frühstück, zur Gattin ein routiniertes Winke-Winke und dann marschiert er los. Vor sich einen langen Arbeitstag, hinter sich die Schafherde vom Schwiegervater, unterm Arm der Frühstücksbeutel, Hammelkotelett und Ziegenkäse. Öde, langweilig, eintönig. So geht das nun schon seit 40 Jahren, jeden Tag dasselbe. Und da passiert nun doch mal was. Es passiert mal was. Und zwar was ganz Außergewöhnliches, was ganz Verrücktes, was Irres, was er noch nie erlebt hat. Als er an den Berg Sinai kommt, sieht er einen Busch, einen Dornbusch, und der brennt. Und jetzt kommt's, der brennt, aber er verbrennt nicht. Und da sagt er sich, das kriegst du doch in deinen Kopf nicht rein, das kriegst du dir mal näher an. Und aus purer Neugier geht er näher. Er leistet sich einen Abstecher vom geplanten Weg, kraxelt zu dem Busch und da passiert es. Da begegnet ihm Gott. Das war nur das Letzte, was er erwartet hatte. Der war ja nicht ausgezogen, um Gott zu suchen. Der war ja ausgezogen, um Grünfutter zu finden für seine Tiere. Und der brennende Dornbusch, also ein Busch, der brennt, ohne zu verbrennen, das war ja für ihn weiter nichts als eine Kuriosität. Am Wegsrande. Genauso wie heute für viele die Kirche ja weiter nichts ist als eine Kuriosität, so am Wegsrande. Wenn man höchstens mal als Neugier reingeht, um zu gucken, wie das ist, etwas, das stirbt, ohne abzusterben. Denn dass die Kirche auf dem Aussterbeetat steht, das steht ja fest. Nach der Theorie müsste die Kirche ja längst tot sein. Aber in der Praxis ist die einfach nicht tot zu kriegen. Im Gegenteil, statt endlich als Altersschwäche anständigerweise zu sterben und abzutreten, da wird die alte Dame immer lebendiger und attraktiver. Und viele Leute fragen, wieso gibt es denn die Kirche eigentlich heute noch? Leute, das liegt nicht an der Kirche, das liegt an Jesus. Weil Jesus lebt, deshalb stirbt die Kirche nicht ab. Auch wenn das noch so oft prophezeit worden ist und provoziert wird und gewünscht wird, oder als wissenschaftliche Tatsache hingestellt wird. So viel verstand der Schafhirte Mose auch von der Wissenschaft, dass ein Busch, der brennt, eigentlich verbrennen müsste. Als er aber sieht, dass der Busch nicht verbrennt, da folgert er nicht messerscharf, das nicht sein kann, was nicht sein darf, sondern er geht die Sache wissenschaftlich an, er prüft das nach, er klopft auf den Busch. Und wer steckt dahinter? Der lebendige Gott. Mose wäre stur seinen ausgetretenen Trampelpfad weitermarschiert. Der wäre glatt an Gott vorbeigelaufen. Wäre Mose nicht zu dem Busch hingegangen. Der Mose wäre auf dem Abstellgleis weitergefahren, wenn er nicht mal den Abstecher zu dem Dornbusch gemacht hätte. Denn die Begegnung am Dornbusch, das ist die Stelle, wo Gott ihn vom Abstellgleis wieder auf der Hauptschiene setzt. Jetzt setzt ihn Gott auf die Hauptstrecke, jetzt Richtung Hauptstadt zur damaligen Zeit. Dort wird Mose mit Volldampf geschickt. Jetzt beginnt für ihn ein neues Leben, ein neuer Auftrag. Er kriegt jetzt seine eigentliche Berufung und Lebensaufgabe. Gott hat den Mose nicht vergessen in den ganzen 40 Jahren. Im Gegenteil. Der hat ja mit ihm noch sehr viel vor und er hat ihn darauf vorbereiten wollen. Und dich hat Gott auch nicht vergessen. Auch mit dir hat er noch was vor. Auch wenn du dir so vorkommst, vielleicht, als wärst du auf dem Abstellgleis. Vielleicht bist du wirklich auf dem Abstellgleis gelandet. Und vielleicht hat Gott dich auch wirklich selber dahin geschickt. Vielleicht hast du auch wie Mose in Gottes Plänen rumgepfuscht. Und musst erst mal wie Mose lernen, ruhig zu werden, nach Gottes Plänen zu fragen. Denn Gott hat ja auch für dich einen Plan. Vielleicht ist diese Versammlung heute die Station deines Lebens, wo du vom Abstellgleis wieder auf der Hauptstrecke kommst. Wieder zur Hauptsache kommst, zum Dienst für deinen Herrn. Ich kann dir nur sagen, Jesus hat die Weiche für dich gestellt. Folge ihm nach und du erfährst, dass es für dich ein neues Leben gibt. Der Mose, der hatte mit dem Leben ja praktisch abgeschlossen. Der machte sich schon lange keine Zukunftspläne mehr. Den Hitzkopf, der darauf brannte, Unterdrücker totzuschlagen, den hatte Gott auf Eis gelegt. Und jetzt, nachdem er ihn 40 Jahre lang abgekühlt hat, da taut er ihn wieder auf. Und da tritt er ihm mit Feuer entgegen. Moses sieht den brennenden Dornbusch, das Unheimliche und das Unbegreifliche des Feuers. Das wird zum Symbol für die Erscheinung Gottes. 2. Mose, Vers 3. Da rief Gott aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Und da bleibt Mose wie angewurzelt stehen. Der ist weit weg von zu Hause. In der grenzenlosen Einsamkeit des Berges Sinai. Um ihn herum weiter nichts als die Wüste, Sand, Wind und die wiederkäuenden Tiere. Und da ruft den einer mit seinem Namen. Und Mose erschrickt: Mensch, hier ist einer, der kennt mich. So ist das schon manchem gegangen, der weit weg von zu Hause in irgendeine christliche Versammlung geht, zum Beispiel in Stuttgart, zufällig irgendeinen Raum betritt, wo von Gott geredet wird. Und da sitzt du nun hier in der anonymen Menge mit drin und auf einmal fühlst du dich angesprochen, merkst du, hier geht es gar nicht um irgendwelche alten Wüstengeschichten oder altes Zeug, hier geht es ja um mich. Die Leute, die um dich sitzen, die kennen dich nicht. Aber Gott, der kennt dich. Der kennt deine Vergangenheit, der kennt deine jetzige Situation. Der kennt deine Zukunft. Der kennt dich, der liebt dich, der braucht dich und der ruft dich. Da rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose. Und er antwortet: Mose, hier bin ich. Und das ist die Antwort, die Gott auch von dir erwartet. Das ist doch egal, wie dein Leben aussieht. Das ist egal, ob du wie Mose zum Beispiel einen Mord hinter dich gebracht hast, wie zum Beispiel eine Abtreibung. Das ist egal, ob du 40 Jahre lang nicht an Gott geglaubt hast, so wie sie es dir eingetrichtert haben. Das ist doch egal, in welcher Wüste und in welchem Wüstendasein du abgesackt bist. Heute ruft er dich. Ich weiß nicht, zu wie vielen Male er das tut. Ich weiß nicht, ob er dich heute zum letzten Mal ruft. Ich weiß nur, er ruft dich. Komm raus aus deinem unordentlichen Wüstenleben und folge mir nach. Möchtest du ihm denn nicht endlich mal antworten: Ja, hier bin ich. Du kannst doch deine Versteckspiele aufgeben und deine Vorurteile aufgeben dein bisheriges Leben aufgeben, deine Sünden abgeben, du kannst ein neues Leben empfangen. Wirf dich ihm doch einfach in die Arme und sag, ja, jetzt, Jesus, hier bin ich. So fängt Glaube an. Glaube heißt doch nicht, dass man alles, was mit dem Glauben zusammenhängt, nur schon versteht. Glaube heißt Vertrauen, Gehorchen. Der Mose hatte keine Ahnung, was ihm bevorstand. Der weiß noch gar nicht, wo es lang geht. Der weiß nur, hier geht es jetzt um mich und ich bin gemeint und mich ruft Gott. Und da meldet er sich, hier bin ich. Da sprach Gott, tritt jetzt nicht näher, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Weißt du, wenn du Gott begegnest, da kannst du nicht gemächlich so weiterlaufen wie bisher. Da hebst dich aus deinen alten Latschen raus, da kriegst du einen ganz neuen Standpunkt. Vers 6. Als Mose die Gegenwart Gottes erfährt, verhüllte er sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Also die Respektlosigkeit und die Kumpelhaftigkeit, mit der viele heute von Gott reden, die zeigt nur, dass die überhaupt nicht wissen, von wem die Rede ist. Also schon die Rede vom lieben Gott ist mir äußerst verdächtig. Als Mose zum ersten Mal im Leben wirklich begreift, wer Gott ist, da erschrickt er. Wenn wir Gott erleben, da erschrecken wir meistens gar nicht. Wir finden das eher schön. Das war eine schöne Predigt. Das war eine schöne Abendmahlsfeier. Das war ein schöner Lobpreisgottesdienst. Also, eine Predigt, die weiter nichts als schön war, die ist doch weiter nichts wert. Ich möchte jedenfalls hier nicht bloß eine schöne Predigt abliefern, ich möchte was ganz anderes. Ich möchte, dass ihr euer Leben Gott ausliefert. Dass ihr vor der Majestät Gottes erschreckt. Dass ihr mal Gottes Furcht empfindet, Ehrfurcht. Dass ihr aufhört mit eurem oberflächlichen Jesus-Getändel. Dass ihr euch bekehrt, dass ihr euch Gott in die Arme werft. Hier bin ich. Ich leide darunter, dass viele Gottesdienste heute so großartige Happenings sind, alle sind so high. Aber die wenigsten sagen, hier bin ich. Ich folge dir. Ich arbeite mit. Ich will für dich arbeiten. Du missverstehst die ganze Sache. Wenn du nicht begreifst, dass Gott etwas von dir will. Er will deine Entscheidung, er will deine Bekehrung. Er will deine Mitarbeit, er will dich, er will dein Herz. Er will von dir hören, hier bin ich. Gott stellt sich dem Mose vor mit folgenden Worten. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Wir alle kennen Gott zunächst mal als Gott der Väter, bevor wir selber ihn finden und an ihn glauben. Da lernen wir erst mal andere kennen, die mit ihm gelebt haben. Aber dieses Wissen vom Glauben anderer, das ist ja noch kein persönlicher Glaube. Und deshalb muss irgendwann im Leben für jeden von uns der Moment kommen, wo wir begreifen, dieser Gott, an den die Eltern oder die anderen geglaubt haben oder noch glauben, das ist auch mein Gott. Irgendwann muss es sozusagen mal schnappen. Wenn aus dem Wissen, dass es Gott gibt, die Erkenntnis wird, der gibt sich mit mir ab. Der kennt mich und der will mich. Der Mose war ja kein unbeschriebenes Blatt. Ich meine, der stammte ja von frommen Eltern ab. Der hatte gläubige Eltern, hatte viel von Gott gehört. Aber das ist ein ganz enormer Unterschied, ob du von Gott viel gehört hast oder ob du ihm gehörst. Ob du sagst, ich weiß, dass es einen Gott gibt, das sagen die Teufel auch, die wissen das auch. Oder ob du sagst, mein Herr und mein Gott. Das ist der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Zwischen einem Bekehrten und einem Nichtbekehrten. Zwischen einem toten Christen und einem Wiedergeborenen. Und auch wenn du dich seit deiner Taufe einen Christen nennst, bist du erst dann einer, wenn du Gott bewusst dein Leben auslieferst, dich bekehrst. Hier bin ich. Als Mose diesen Satz gesagt hat, da eröffnet ihm Gott seinen Plan. Weil denn das Geschrei der Kinder Israel vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, auch Gott sieht die Not der Menschen. Und auch Gottes Befreiungsaktion der Menschheit beginnt mit dem Sehen. Da sie ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führst. Go down, Mose, tell old Pharaoh, let my people go. 40 Jahre früher hätte Mose in diesem Moment die Nase hochgehoben und hätte gesagt, lieber Gott, ich gratuliere dir, klasse. Ich bin der geborene Retter der Menschheit. Schön, dass du auf mich getippt hast. Geht sein Gang. Und auch jetzt hätte er ja sagen können, das hättest du mir schon vor 40 Jahren sagen können. Ich war schon immer bereit, für dich einzutreten. Aber genau das sagt Mose nicht. Die 40 Jahre Lehrzeit in der Schule Gottes sind nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Er ist nicht mehr der Revoluzzer, der sich zutraut, mit roher Gewalt die Freiheit erkämpfen zu können. Der ist nicht mehr der überhebliche Politiker, der sich einbildet, er könnte Weltpolitik machen, ohne nach Gottes Willen zu fragen. Er ist in 40 Jahren ganz bescheiden geworden. Und deshalb trompetet er jetzt nicht: Ich bin der Mann, der das Volk in die Freiheit führt, gebt mir eine Fahne, man reicht mir eine Kalaschnikow. Sondern er antwortet, wer bin? Der war nämlich Stotter, der konnte nicht mehr richtig reden. Wer bin denn ich, sagt er, dass ich zum Pharao gehe und führe die Kinder Israel nach Ägypten. Ich bin der Falsche. Und diese Antwort beweist, dass er der Richtige ist. Nur mit denen, die wissen, dass sie aus eigener Kraft nichts machen können, nur mit denen kann Gott was Großes tun. Und deshalb gibt Gott ihm auf die Frage, wer bin denn ich, dass ich zum Pharao gehen soll und das Volk Israel in die Freiheit führen soll? Da gibt ihm Gott die kurze Antwort, ich werde mit dir sein. Und das heißt, du mit deinen Kräften, du schaffst das sowieso nicht. Ob du nach Mexiko, Afghanistan oder Afrika, wo du hingehst, du alleine schaffst das sowieso nicht. Aber ich werde dir Kräfte geben und dann schaffst du es. Ich will mit dir sein. Und ich bitte dich jetzt, ekle dich jetzt nicht ein, sondern fahre alle deine Antennen raus, damit du die Signale Gottes empfangen kannst und erlebe diesen Tag mit der Frage, was will Gott von mir? Amen.